Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Der Predigtext ist heute aus Hebräer 2, Vers 14 bis 18. Hebräer 2, Vers 14 bis 18. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Ich wünsche euch allen eine schöne und gesegnete Weihnachten. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir eigentlich Weihnachten feiern? Ja, habt ihr bestimmt. Ja, weil Jesus Christus, Gottes Sohn, ist als Mensch geboren. Darum feiern wir Weihnachten. Ja, aber habt ihr euch schon mal gefragt, warum ist Jesus Mensch geworden? Ja klar, die Antwort ist auch leicht. Um uns mit Gott zu versöhnen. Unser Predigtext geht noch einen Schritt weiter. Er fragt, warum musste Jesus Mensch werden? Klar, uns mit Gott zu versöhnen ist irgendwie ein guter Grund, aber musste er Mensch werden? Warum war es für die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch notwendig, dass Jesus Mensch werden muss? Hätte Gott nicht auch einfach durch einen Beschluss oder irgendeine andere Methode Menschen retten können? Kann er ihnen nicht einfach so vergeben oder sie einfach so in den Himmel bringen oder selber auf die Erde kommen? Ich meine, Gott ist schließlich Gott. Er kann doch alles. Genau. Gott ist Gott. Und genau weil Gott Gott ist, kann eine Lösung nicht einfach irgendwie geschehen. Gott ist treu. Gott ist gerecht. Und darum muss eine Lösung genauso gestaltet sein, dass Gott seinem Wesen, sich selbst treu bleibt und trotzdem rettet. Darum musste Gott Mensch werden. Er musste Mensch werden. Unser Predigtext zeigt uns genau das anhand von drei Dingen. Und das sind auch unsere Predigtpunkte. Jesus musste Mensch werden. Erstens, um uns vom Tod zu befreien. Das sehen wir in den Versen 14 bis 16. Zweitens, um uns vor Gott zu retten. Das sehen wir in Vers 17. Und drittens, um uns in der Versuchung zu helfen. Vers 18. Jesus musste Mensch werden, um uns vom Tod zu befreien. Der erste Predigtpunkt. Ja, schauen wir uns die Verse 14 bis 15 an. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Der Tod. Ich glaube, ich muss nicht viel erklären, damit man versteht, dass der Tod ein Problem ist. Ja? Der Tod ist irgendwie das Problem, oder nicht? Und unser Text verweist uns jetzt hier auf zwei Aspekte des Todes, die uns aber nicht immer ganz bewusst sind. Zum einen die Macht des Teufels und zum anderen unsere Todesfurcht. Ja, unser Text sagt, das sind die Probleme des Todes. Kümmern wir uns zuerst um die Todesfurcht. Jeder hat Todesfurcht. Okay, vielleicht denken jetzt einige von euch, warte, ich bin jetzt gerade nicht in großer Angst zu sterben. Ja, aber jeder hat Todesfurcht. Vielleicht bemerken wir sie unterschiedlich, vielleicht prägt sie sich unterschiedlich aus, aber sie ist da. Weil wer will schon sterben? Der Hebräerbrief sagt, dass die Menschen in ihrer Todesfurcht gefangen sind. Wie lässt sich das verstehen? Ich denke, ein Beispiel aus unseren Sommerfreizeiten erklärt so das ganze Todesfurcht-Ding sehr gut. Ja, wir sind ja dieses Jahr mit der Jugend durch das slowakische Paradies gewandert. Ja, also so eine kleine Bergkette mit ganz vielen kleinen Schluchten und Wasserfällen, alles so ein bisschen urwaldig, wunderbar idyllisch. Und wenn man jetzt dort wandern geht, dann bedeutet das, man geht durch diese Schluchten entlang der Bachläufe und klettert dann die Wasserfälle hoch und geht entlang so steilen Felsen. Und es ist einfach ein wunderbares Erlebnis, was man dort sieht und wie man sich da durch die Natur schlägt. Traumhaft. Besser als Gaste. Verblüffenderweise mussten wir aber feststellen, dass ein ziemlich großer Teil der Gruppe irgendwie nicht unsere Begeisterung teilen konnte. Ja, und das nur, weil um dann in diesen Bachläufen und den Wasserfällen entlang zu gehen, der Weg manchmal über so Leitern führte, die dann entlang der Wasserfälle die Klippe hochgingen. Gut, die Leitern, die waren ein bisschen rostig teilweise und ziemlich klapprig und haben manchmal auch so ein S oder eine 8 beschrieben mit ihrer Form und waren vielleicht 20 Meter hoch hin und wieder. Aber ich meine, wovor hatten die denn alle Angst? Etwa vor dem Tod? Nur, weil man, wenn man dann abrutscht oder daneben tritt oder unkonzentriert ist oder sonst irgendwas passiert, plötzlicher Schwächeanfall ganz oben in die Tiefe stürzt. Entlang einer steiligen Klippe purzelt. Vielleicht alle anderen mitreißt. Keine Sorge, die Wanderungen waren sicher genug für eine Jugendgruppe. Aber vielleicht kennt ihr ja, es ändert ja nichts daran, wenn man stürzt, wäre man tot. Oder man steckt es nicht ganz so leicht weg. Vielleicht kennt ihr das ja. Ihr hängt hoch an einer Leiter oder ihr steht oben auf einer Klippe und schaut über den Rand und auf einmal seht ihr diesen langen Weg nach unten und stellt fest, euer Leben ist ziemlich fragil. Ich nenne das den Klippenmoment. Der kurze Augenblick, in dem das Adrenalin durch den Kopf rauscht und eines klar wird: Ich will nicht sterben. Der Klippenmoment zeigt unsere Todesfurcht. Aber jetzt wird's spannend. Wie gehen wir mit dem Klippenmoment um? In der Slowakei hat man zwei Möglichkeiten. Und ich finde, man kann es sehr gut beobachten an den Leuten. Die eine ist Ablenkung. Ja, vielleicht durch wunderschöne Landschaft. Eine Ablenkung durch einen Adrenalinkick. Oder Ablenkung, indem man mit Freunden klettert und sich auf die konzentriert. Ja, man steht ganz oben auf der Leiter und schaut runter und denkt, oh, und dann schaut man in den Wald und an die Klippe und den Wasserfall und denkt, boah, ist das toll hier. Oder man sucht das Abenteuer und man klettert noch höher. Oder man lässt die Leiter gleich stehen und klettert die Felswand hoch. Oder irgendwie sowas. Die andere ist Sicherheiten schaffen. Entweder man verlässt sich auf seine Fähigkeiten. Ja, ich bin fest. Ich habe zwei Hände und wenn einer abrutscht, habe ich immer noch die andere. Und unter mir steht einer, der ist breit wie ein Schrank und der könnte mich fangen oder so. Oder großem Sicherheitsabstand zu jeder Leiter waren. Ist auch eine Sicherheit. Ja? Ablenkung oder Sicherheit. An diesen Zweien kann man wunderbar erkennen, wie Menschen in Todesfurcht gehalten werden. Wie wir in Vers 15 lesen. Ja? Menschen sind gefangen in Todesfurcht. Ablenkung ist wahrscheinlich die verbreitetste Methode. Die meisten Menschen denken nicht an den Tod. Jemals. Vielleicht dann irgendwann, wenn sie damit konfrontiert werden und nicht ausweichen können. Ich meine, wenn wir alle die ganze Zeit an den Tod denken würden, wäre es vielleicht auch ziemlich deprimierend. Aber wenn ich mit Kollegen oder Klassenkameraden oder irgendwelchen Menschen über das Thema oder über den Glauben gesprochen habe, ist mir immer wieder bewusst geworden, die meisten haben noch nie darüber nachgedacht. Was passiert, wenn sie sterben oder dass sie sterben? Wenn einer darüber nachgedacht hat, dann war sein Schluss in der Regel, sein Leben so lebenswert wie möglich zu gestalten. Ja, lebe den Moment. Der Gedanke an den Tod wird ertränkt in Arbeit, Hobbys, Beziehungen, wichtigen Dingen wie Familie gründen, Häuser bauen und vielerlei Sinnlosigkeiten. Manche schaffen Sicherheiten. Ja, zum Beispiel, ich habe mein Leben nicht verschwendet. Oder ich bin mir selber treu geblieben. Ich bereue nichts. Das ist eine Sicherheit vor dem Tod. Weil dieser Trost sagt dir, der Tod ist nicht so schlimm. Das ist der Trost, der uns immer wieder in Filmen begegnet. Ja, das ist eine Todesszene, aber es ist nicht so schlimm, weil er ist sich selber treu geblieben. Oder ich nehme an, das tiefe und blinde Vertrauen in eine empirische Wissenschaft, die nur das glaubt, was sie auch sieht, ist auch eine Sicherheit gegen den Tod. Wenn es keinen Gott, keinen Himmel und keine Hölle gibt, dann ist der Tod zumindest nur das Ende. Ablenkungen und Sicherheiten, so verdecken die Menschen ihre Todesfurcht. Manchen Menschen kann man die Furcht direkt ansehen. Ja? Ich denke, wenn uns eins die Corona-Pandemie gelehrt hat, dass die Menschen tiefe Todesfurcht haben. Als Christen glauben wir an ein ewiges Leben. Aber leben wir so? Sind wir wirklich frei von Todesfurcht? Oder vergraben wir uns in Ablenkung und falschen Sicherheiten? Ich glaube, das klang jetzt alles ziemlich negativ, aber Todesfurcht ist ja eigentlich was Gesundes. Der Tod ist schrecklich. Und anders als sich viele Menschen einreden, ist der Tod auch nicht das Ende. Der Tod führt zu etwas viel Schlimmerem, in den ewigen Tod. Das, was wir die Hölle nennen. Und es ist gut und gesund, Angst davor zu haben. Hier ein verrückter Gedanke. Gott hat den Menschen geschaffen, um zu leben. Adam und Eva waren unsterblich. Tod ist für uns eigentlich was Unnatürliches auf diese Weise. Ja. Als Antwort auf die Frage 6 hat der Heidelberger Katechismus eine sehr gute Antwort, die hier passt. Ja, die Frage lautet, hat denn Gott den Menschen so böse und verkehrt geschaffen? Und der Heidelberger antwortet, nein, Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild erschaffen. Das bedeutet wahrhaft gerecht und heilig, damit er Gott, seinen Schöpfer, recht erkenne, von Herzen liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm lebe, ihn zu loben und zu preisen. Nochmal. Wir Menschen sind dazu da, den Schöpfer zu erkennen, ihn von Herzen zu lieben und in ewiger Seligkeit mit ihm zu leben, um ihn zu loben und zu preisen. Ja, für uns wichtig ist, in ewiger Seligkeit mit ihm zu leben, um ihn zu loben und zu preisen. Das ist der Sinn des Lebens. Dazu hat Gott den Menschen geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen, um zu leben. Mit ihm zu leben. Was ist passiert? Die Sünde. Seit der Mensch sündigt, muss er sterben. Können wir jetzt noch unseren Sinn erfüllen? Wie wir ihn gerade gelesen haben. Nein, weil wir können offensichtlich nicht in ewiger Seligkeit mit Gott leben, weil wir sterben. Vielleicht können wir ja immerhin noch Gott loben und preisen. Die meisten Menschen sind aber zu beschäftigt. Sie versuchen am Leben zu bleiben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, Häuser zu bauen, Ablenkungen und Sicherheiten zu schaffen. Die meisten Menschen sind zu beschäftigt, um an Gott zu denken. Wegen ihrer Todesfurcht. Die Todesfurcht ist der eine Aspekt, auf den uns dieser Predigttext hinweist. Der andere ist der Teufel, der die Macht des Todes hatte. Darum hat der Teufel die Macht des Todes. Der Teufel brachte die Sünde in die Welt. Und er hat durch die Sünde effektiv verhindert, dass der Mensch jemals das tut, wozu er geschaffen wurde. Durch die Todesfurcht. Das wahrscheinlich Heftigste daran ist jetzt aber, dass es nicht der Teufel ist, der tötet oder verurteilt. Gott selber muss den Menschen für seine Ungerechtigkeit bestrafen. Was der Teufel also bewirkt, ist, dass Gott selber die Gemeinschaft zwischen Menschen und sich selbst aufgibt, wegen seiner Gerechtigkeit, wegen seiner Heiligkeit. Der Teufel verführt, der Teufel klagt an und zieht damit die ganze Menschheit in den Tod. Aber der Hebräerbrief zeigt ja, oder Jesus musste Mensch werden, um uns vom Tod zu befreien. Ja, wir lesen in Vers 14, dass er an Fleisch und Blut Anteil nahm. Das heißt, er wurde nicht nur ein physischer Mensch, genau wie wir, also von Fleisch und Blut, sondern es bedeutet auch, er wurde sterblich, genau wie wir. Jesus musste Mensch werden, damit er sterben kann. Gott kann nicht sterben. Jesus konnte es, weil er Mensch war. Warum musste Jesus sterben? Der Text gibt die Antwort. Damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Wie kann er mit seinem Tod die Macht des Teufels brechen, weil er dann ja tot ist? Also ich meine, die Macht des Teufels äußert sich ja so, dass Gott den Menschen aufgrund der Sünde verdammen muss. Gott und Mensch können nicht zusammenkommen. Das ist der Tod. Diese Trennung ist der größte Erfolg des Teufels. Diese Trennung ist sein Ziel. Durch die Versuchung führt er den Menschen in die Sünde und durch die Todesfurcht hält er ihn in der Sünde. Ja, in Vers 15 heißt es, wir wurden in Knechtschaft gehalten. Der Mensch ist gefangen. Wäre der Mensch frei, hätte er die Möglichkeit, zu Gott zu kommen und zu tun, wofür er geschaffen wurde, mit Gott zu leben. Der Teufel knechtet den Menschen, dass die Gemeinschaft mit Gott unmöglich ist. Jesus bricht diese Macht des Teufels, indem er Mensch wird und mit den Menschen Gemeinschaft hat. Er ist nämlich ein Mensch geworden. Ja, Jesus stirbt sogar und hat sogar im Tod mit den Menschen Gemeinschaft. Aber das ist ja nicht alles. Jesus ist nicht nur Mensch, sondern ist ja auch Gott. Und weil er in seinem Tod seinen Gehorsam endgültig bewiesen hat, wird er vom Tod auferweckt. Jesus stirbt, aber lebt. Ja, er ist wirklich gestorben, aber er hat nicht nur überlebt, er ist wirklich gestorben, er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. So hat er den Tod und den Teufel besiegt. Aber wie hat er jetzt uns von der Knechtschaft des Todes befreit? Weil Jesus starb als Mensch und den Tod besiegt hat, indem er auferstand, haben alle Menschen die Möglichkeit, mit ihm den Tod zu überwinden. Epheser 2, Vers 4 bis 6. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Jesus hat den Weg geschaffen, um den Tod zu überwinden und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Durch Jesus werden wir mit auferweckt. Das bedeutet, wir müssen dem Tod nicht ausweichen. Wir brauchen keine Ablenkung, keine falsche Sicherheit. In Jesus können wir dem Tod begegnen. In Jesus können wir ihn überwinden. Wir müssen keine Angst haben. Wir können die Realität vollkommen akzeptieren. Wir sterben, aber wir überwinden den Tod. Wir brauchen keine Angst haben, dass wenn wir sterben, alles vorbei ist, alles umsonst war, unser Leben sinnlos ist. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir alles verlieren. Wir können mit einer Perspektive auf die Ewigkeit leben. Wir können unserem Leben hier einen ewigen Wert geben. Wir brauchen nicht hier den meisten Sinn und den meisten Wert und uns am meisten treu bleiben und alles versuchen, um irgendwie Geltung zu bekommen. Nein, wir können langfristig leben, weil wir ein Leben in Ewigkeit haben. Darum musste Jesus Mensch werden, um uns vom Tod und vom Teufel zu erretten. Wobei, ein großes Problem haben wir ja jetzt immer noch nicht gelöst. Denn wir erinnern uns, dass es nicht der Teufel ist, der uns verurteilt, sondern Gott selbst, der unsere Sünde bestraft. Und darum musste Jesus Mensch werden, um uns vor Gott zu retten. Das ist der zweite Punkt. Jesus musste Mensch werden, um uns vor Gott zu retten. Schauen wir dazu auf Vers 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Er musste uns in jeder Hinsicht ähnlich werden. Wieder ein Ausdruck für Jesus wurde Mensch, genau wie wir. Wisst ihr, das bedeutet, Jesus ist kein übernatürlicher Mensch, ja, dem alles leichter gefallen ist. Nein, er war ein Mensch wie jeder andere. Aber ohne Sünde. Das ist krass. Ja, Menschsein bedeutet für uns ja häufig, dass wir in dieser Welt leben und keine Möglichkeit haben, das Beste oder das Richtige zu tun. Ja, oft sind wir in dieser Welt und haben gar nicht die Wahl, nicht zu sündigen. Entscheiden wir uns für das eine, verletzen wir den. Entscheiden wir uns aber für das andere, vernachlässigen wir unsere Pflicht. Oder ihr könnt euch bestimmt viele Beispiele ausdenken. Das ist, was sich Dilemma nennt. Oft haben wir einfach auch nicht die Fähigkeit, nicht zu sündigen. Aber wir können unsere Sünde oft erklären. Eben auf diese Weise. Mit unserer Schwäche. Mit dem Dilemma. Wir können sie fast immer entschuldigen. Wir können sie aber niemals rechtfertigen. Aber genau das ist es, was es heißt, wenn hier gesagt wird, Jesus wurde ein barmherziger Hohepriester. Jesus wurde uns in jeder Hinsicht ähnlich. Er musste essen, er musste trinken, ihm wurde zu kalt oder zu warm, er musste auf seine Gesundheit achten, arbeiten gehen. Jesus war vollkommen in dieser Welt als ein Mensch. Ihm begegnen all die alltäglichen Dilemmas und er wurde müde und schwach. Jesus hatte sogar Todesfurcht. Das haben wir in der Lesung gelesen. Jesus ist in Gethsemane und betet zu Gott, ihn nicht in den Tod zu schicken. Jesus ist gekommen, um für uns zu sterben, aber seine Todesfurcht ist so groß, dass er sich zu Gott wendet und sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er war ohne Sünde. Er kennt die Gründe, er kennt die Ausreden, die wir haben. Er ist unser barmherziger Hohepriester. Aber er war eben auch der treue Hohepriester, denn er blieb ohne Sünde. Und so musste er Mensch werden, um eben genau als Mensch nicht zu sündigen. Sünde wird vom Menschen begangen. Darum verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass ein Mensch für die Sünde bezahlt. Wer aber selber ein Sünder ist, kann nicht für andere bezahlen. Schauen wir noch einmal auf Vers 17. Jesus wird also unser treuer und barmherziger Hohepriester in allem, was Gott betrifft. Das heißt, indem er als Mensch die Gerechtigkeit erfüllt, um für unsere Schuld zu sühnen, indem er als gerechtes Opfer für unsere Schuld bezahlt. Ich habe vorhin ein paar Dinge genannt, die Gott nicht kann. Gott kann nicht einfach über Ungerechtigkeit hinwegsehen. Gott kann nicht einfach mit Menschen Gemeinschaft haben. Gott kann nicht sterben. Trotzdem hat Gott genau diese Dinge getan, als er Mensch wurde, indem er Mensch wurde. Jesus hatte mit Menschen, deren Schuld noch nicht bezahlt war, Gemeinschaft und er starb. Gott kann es also doch. Er hat einen Weg gefunden, beides zu tun, ohne sein Wesen zu verraten. Das zeigt Weihnachten. Vers 16 gibt uns eine interessante Perspektive auf Gottes Handeln. Vers 16 sagt ja, denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Die Engel sind gerecht. Die Engel sind ewig. Gott hätte diese Dinge, die für ihn unmöglich sind, gar nicht tun müssen, weil er hat doch die Engel. Warum hat er nicht einfach mit ihnen Gemeinschaft? Gott aber wollte die Menschen. Gott wollte den Samen Abrahams, Gott wollte sein Volk. Also schafft er den Weg. Er verrät sein Wesen nicht. Stattdessen opfert er sich selbst. Das ist, was wir Gnade nennen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ich jetzt noch eines klarstelle. Jesus' Menschwerdung hat das möglich gemacht. Es war notwendig, dass er vollkommen Mensch wird. 100%. Gleichzeitig blieb es nur möglich, weil er Gott ist und treu blieb. Er war 100% Gott und 100% Mensch. Nur so konnte er den Tod besiegen und für uns der treue und barmherzige Hohepriester sein. Das sind die zwei Naturen Jesu. Aber heute geht es darum, warum er Mensch wurde. Jesus musste nämlich Mensch werden. Erstens, um uns vom Tod zu befreien. Zweitens, um uns vor Gott zu retten. Und jetzt befinden wir uns in einer interessanten Situation. Der Tod ist kein Problem mehr. Die Sünde auch nicht. Und wir haben festgestellt, dass sie uns jetzt theoretisch nichts mehr von Gott trennt. Wir können theoretisch unser Leben zur Ehre Gottes leben. Sogar ewig. Und schon jetzt, in diesem kurzen Leben, etwas tun, was ewig zählt. Aber das kriegen wir ja nicht so oft hin. Wir verlieren uns in den Dingen des normalen Lebens. Wir sind oft zu sehr damit beschäftigt, am Leben zu bleiben, unseren Lebensunterhalt zu verdienen oder Häuser zu bauen, irgendwas Wichtiges oder etwas extrem Sinnloses zu tun. Uns abzulenken, falsche Sicherheiten zu finden. Wir sind zu sehr beschäftigt, um überhaupt an Gott zu denken. Sicherheit, Glück, Sinn suchen wir darum oft irgendwo, aber nicht bei Gott. Das ist auch für uns, die vom Tod befreit sind und mit Gott versöhnt, immer noch Realität. Das ist Versuchung. Und das ist der dritte Punkt. Jesus musste Mensch werden, um dir in jeder Versuchung zu helfen. Ja, was macht die Versuchung? Die Versuchung erklärt uns, dass wir irgendeine Sache ganz dringend brauchen. Wirklich. Wäre auch wirklich schön, wenn wir die jetzt hätten. Sie verdreht unsere Priorität und unser Denken vollkommen. Ja? Als Menschen von Fleisch und Blut gibt es Dinge, die wir wirklich brauchen. Ja, Gott hat uns sogar ein Auge für Schönheit und ein Gaumen für Genuss gegeben, damit sie genutzt werden. Ja, wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken, wir brauchen Gegenüber, Gemeinschaft. Ja, sogar Kunst und Kultur sind Dinge, für die uns Gott geschaffen hat. Aber die Versuchung schafft es, dass uns diese Dinge so wichtig werden und wir uns im Finden und Erfüllen von diesen Sachen so sehr verlieren, dass wir sie absolut nicht verlieren wollen. Was kommt für uns nicht mehr in Frage, wenn wir etwas nicht verlieren wollen? Sterben. Wenn wir etwas nicht verlieren wollen, verlieren wir, wenn wir sterben, diese Sache und damit unsere Sicherheit. Und, na also, wo sind wir wieder, wenn wir etwas nicht verlieren wollen? In der Todesfurcht. Die Versuchung schafft es also, uns immer wieder in die Sünde und in die Todesfurcht zurückzuziehen. Davon, von der Sünde und der Todesfurcht wurden wir doch befreit. Was wollen wir da? Es ergibt keinen Sinn. Wir vergessen immer wieder durch die Versuchung, dass nach dem Sterben die Auferstehung und die vollkommene Gemeinschaft mit Gott und eine vollkommene neue Schöpfung ohne Sünde und ohne Tod auf uns wartet. Aber das ist die Veränderung des Denkens, die die Versuchung immer wieder bei uns bewirkt. Wie hilft uns jetzt Jesus in der Versuchung? Schauen wir auf Vers 18. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus musste Mensch werden, damit er selbst versucht wird. Damit er uns helfen kann, wenn wir versucht werden. Erkennt ihr das? Oft kann uns nur jemand helfen, der uns versteht. Und um uns zu verstehen, muss er dasselbe erlebt haben wie wir. Oft zumindest. Ein Beispiel. Als ich ein Teenager war, da war ich ein Teenager. Ich weiß, schockierend, ja. Aber es wird schlimmer. Mein Vater war keiner. Ihr kennt ja alle meinen Vater. Oh, er ist gar nicht da. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Beispiel hier bringen kann, aber es beschreibt die Situation einfach zu gut. Ja, ich hatte halt so Teenager-Probleme. Vor allem mit meinen Aufgaben, irgendwie auch mit mir selber. Mir war auch immer irgendwie klar, das Problem liegt bei mir und meinem Vater auch. Mein Vater wollte aber immer mir helfen. Er hatte alles dran gesetzt, mir irgendwie helfen zu können. Aber weil er meine Situation vielleicht nicht ganz verstand, fiel ihm das ziemlich schwierig. In meinen Augen war mein Vater immer das Paragon der Selbstoptimierung und der Problemlösung. Und diese Fähigkeiten und Skills wollte er bei mir auch anwenden und hat in der Regel dann wahrscheinlich sogar richtige Tipps gegeben. Ja, wenn ich in irgendetwas scheiterte, war das die Lösung in der Regel, mach's doch einfach richtig. Und wirklich, er hatte recht. Das Problem ist, die Lösung passte nicht zu mir, weil ich dachte, er versteht mich nicht. Ja, in meinem Kopf saß ein Gedanke fest, er versteht mich nicht. Ich war nicht in der Lage, seine Hilfe anzunehmen. Ja, er hatte auch ein Problem. Er konnte gar nicht so konkrete Problemlösungen mir anbieten, weil er gar nicht meine Situation ausreichend kannte. Gut, ich war auch nicht besonders mitteilsam, was die Situation anging, aber ich glaube, hier handelt es sich um ein allgemein menschliches Problem. Wir finden uns oft in der Rolle von Vater oder Sohn wieder. Wir wollen helfen, können es aber nicht, weil wir es nicht verstehen, aber oft brauchen wir die Hilfe und uns kann nicht geholfen werden, weil uns keiner versteht. Besonders gravierend ist dieser Effekt, wenn es um Sünde und Versuchung geht. Ja, es ist immer wieder ein Erlebnis, wenn man auf Freizeiten oder irgendwo dann wird unter Männern zusammensitzt und dann wird irgendwie das Thema Sexualität und Pornografie oder sowas angesprochen und auf einmal haben alle dasselbe Problem, wo sie ihr Leben lang sich eingeredet haben, dass sie alleine sind und dass sie niemand versteht. Und auf einmal gibt es jemanden, der dich versteht. Und man kann gemeinsam eine Lösung angehen. Man kann gemeinsam drüber reden. Es ist immer wieder faszinierend. Vielleicht kennt ihr solche Situationen, wo ihr auf einmal jemanden trifft, der erzählt, was er erlebt hat. Und ihr stellt fest, warte, das ist genau meine Situation. Zu dem kann ich kommen. Oft sind uns die anderen zu gut für unsere Probleme. Scham und Verunsicherung halten uns zurück, weil wir glauben, der versteht mich nicht. Aber Jesus, Jesus hat deine Situation erlebt. Was hat dich heute Morgen beschäftigt, als du hergefahren bist? Was hat deinen Morgen vielleicht sogar stressig gemacht, obwohl Weihnachten ist oder gerade weil Weihnachten ist? Jesus hat das erlebt. Womit hast du diese Woche gekämpft? Worin bist du gescheitert? Jesus versteht dich. Wovor hast du Angst? Was bedrückt dich? Jesus hat es erlebt. Er kennt dein tägliches Mühen. Er kennt deine Todesfurcht. Tatsächlich kennt niemanden diesen Kampf so gut wie Jesus, weil Jesus hat den Tod tatsächlich erlebt. Er kennt jede einzelne Versuchung, die uns begegnet. Wie kann das sein? Wie soll das gehen? Zwischen uns und Jesus liegen 2000 Jahre. Die Versuchungen heute sind doch ganz andere als damals und Jesus hat mit Sicherheit noch nie Weihnachten gefeiert. Ja und nein. Ja, die sichtbare Gestaltung der Versuchung hat mit Sicherheit sich geändert. Damals hatte wahrscheinlich niemand das Verlangen, eine weitere Netflix-Serie zu bingen. Das Wort bingen ist, glaube ich, den meisten Leuten nicht bekannt, was mich wundert. Aber bingen ist im Grunde etwas, irgendein Medium am Stück in großen Mengen zu konsumieren. Meistens handelt es sich dabei um eine Reihe. Zum Beispiel eine Serie, die dir auffällt, wow, findest du spannend, schön, die erste Folge war gut. Dann endet es auf einem Cliffhanger und du musst wissen, was in der nächsten Folge passiert. Aber die Folge endet auch auf dem Cliffhanger und du musst wissen, was in der nächsten Folge passiert. Und dann findest du dich nachts um 4 Uhr wieder und bist fertig mit der Serie. Das ist gebinged. Man kann alles bingen. Es muss nicht eine Netflix-Serie sein, es muss auch nicht an einem Stück sein. Das heißt, eine Sache, man will wissen, wie es weitergeht. Man muss das Nächste sehen. Es kann ein Reformatio-Podcast sein. Es kann ein Buch sein. Im Grunde kann man alles bingen. Aber bingen gab es damals nicht. Oder? Das darunterliegende Verlangen, das gab es damals schon. Was ist die Versuchung beim Bingen? Oder was ist die Sünde, zu der es uns verleitet? Zeitverschwendung, Götzendienst, Selbstbestimmung. Was auch immer es ist, es gab es schon damals. Ja, vielleicht ist es der Gedanke, oh, ich will jetzt nicht diese unangenehme Sache tun, die ich tun muss. Mal gucken, was es gerade für eine Serie gibt. Vielleicht. Jetzt könnten wir sagen, den spezifischen Druck, den wir verspüren, kann Jesus niemals erlebt haben. Zum Beispiel, das ist die Serie, über die alle reden. Das Marketing reizt mich so perfekt. Ja, die ist quasi für mich zugeschnitten. Die wartet ganz frei verfügbar, direkt vor mir auf meinem Computer, nur darauf angesehen zu werden. Ja, oder ich müsste eigentlich über was anderes nachdenken. Oder etwas anderes macht mich gerade ziemlich gestresst und erschöpft und ich brauche Ablenkung. Ich habe mal eine Pause verdient. Aber wenn wir so denken, täuschen wir uns. Wir denken zu mächtig von unserer Versuchung. Ja, stellt euch vor, Jesus wurde versucht, hat aber niemals gesündigt. Nicht mal in den Gedanken. Die Versuchung hört ja bei uns auf, wenn wir der Versuchung nachgeben. Im Grunde. Dann leben wir sie nur noch aus. In der Regel schwellt ja das Verlangen so lange an, und wird immer größer, bis wir aufgeben. Das heißt, wir starten hier, oh, die Versuchung geht los, oh, jetzt wird es immer dringender und dann gehen wir auf und die Versuchung, da sind wir dann. Aber während wir hier schon aufgeben, geht Jesus noch weiter und gibt niemals der Versuchung nach. Jesus hat eine Versuchung ausgehalten, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Das heißt, er kennt genau den Punkt, an dem du nachgegeben hast. Und das heißt nicht, für Jesus war das alles kein Ding, sondern das heißt, Jesus weiß genau, wie schlimm es ist. Jesus weiß genau, wie sehr diese Sünde, diese Versuchung an dir zieht und welche Argumente sie deinem Herz vorsetzt. Jesus kennt den Kampf und den Schmerz an dieser Stelle, weil er ist noch viel weiter gegangen. Deswegen ist er unser barmherziger Hohepriester. Ja, ich meine, stellt euch vor, Jesus war 40 Tage in der Wüste, ohne zu essen. Und dann wird ihm vorgeschlagen, die Steine zu Brot zu machen. Komischer Vorschlag. Jesus hätte 40 Tage lang alles zu essen machen können und hätte im Essen schwimmen können. Die Steine hatten das beste Marketing für ihn, weil es in seinen Körper programmiert war, weil er essen musste. Das Verlangen nach dem Essen, was Jesus hatte, und die Möglichkeit, jeden Moment Brot zu bingen, war die ganze Zeit da. Wenn wir versuchen, widerstehen wollen, dann nehmen wir uns oft die Möglichkeit. Jesus hatte zu jedem Moment alle Möglichkeiten. Jesus versteht dich. Und darum ist er dein barmherziger Hohepriester. Und es ist nichts ausgeschlossen. Von Drogen, von sexuellen Vergehen, bis hin zu einfach einem frustrierten Kommentar über diese nervige Person loslassen. Alles ist eingeschlossen. Denken wir nicht, unser Kampf ist größer als das Leiden von Jesus Christus. Wir brauchen also jemanden, der uns versteht, damit er uns helfen kann. Und wir haben so jemanden in Jesus. Wie hilft er uns jetzt? Jesus regiert diese Welt. Er sitzt ja zur Rechten des Thrones. Er hat alle Macht. Alles steht unter seiner Herrschaft und Kontrolle. Ihr kennt ja alle meinen Vater. Ihr wisst, was für ein weiser Mann er ist. Trotzdem hatte er wahrscheinlich keine Möglichkeiten, mich damals zu verstehen. Welcher Schritt wäre für mich als nächstes hilfreich gewesen? Jesus weiß genau, was du brauchst. Mein Vater konnte mir nur bis zu einem gewissen Punkt helfen. Vor allem musste er hoffen, dass ich auf seinen Rat höre. Da war seine Hilfe zu Ende. Er hatte nicht die Macht, mir in jeder Situation zu helfen oder überhaupt mein Herz zu verändern. Jesus hat diese Macht. Er hat die Versuchung, auch die Versuchung steht unter seiner Herrschaft. Er kann die Situation ändern, in der du bist. Und noch wichtiger, er lebt in dir mit seinem Geist. Er kann dich verändern. Jesus hat die Macht, dir zu helfen. Darum, wie Jesus sagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Bete oder schreie zu Jesus, dass er dir hilft. Egal wie groß oder wie klein diese Versuchung ist. Egal wie unwürdig oder wie würdig du dich fühlst. Egal wie fähig oder wie unfähig. Schreie zu Jesus, dass er dir aus der Versuchung hilft. Wie sind wir dem Tod entkommen? Wie sind wir unserer Schuld entkommen? Allein durch Jesus. Genauso entkommen wir der Versuchung allein durch Jesus. Der Kampf gegen die Versuchung dient dazu, dass wir Jesus, unseren Retter, recht erkennen, ihn von Herzen lieben und in Seligkeit durch ihn leben, ihn zu loben und zu preisen. Mit nichts können wir ihn mehr loben und preisen, als damit, dass Jesus das für uns ist, was er wirklich ist. Unser Retter, unsere einzige Hilfe in allen Dingen. Jesus befreit uns vom Tod. Jesus versöhnt uns mit Gott. Und Jesus hilft in jeder Versuchung. Denn worin er selbst gelitten hat, kann er auch denen helfen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er dir helfen, wenn du versucht wirst. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn, Jesus Christus, aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüstet euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das bewirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.